Willkommen zu Football Quark, jetzt mit der Draft Prospect Folge. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber sitzt der einmalige, wunderbare, harmoniebedürftige Tobias Dannenberg. Hallo.
Okay. Für harmoniebedürftig muss man die News-Folge vorher gehört haben, ne?
Ja, vor allem hast du unser Zwischengespräch gehört haben. Tobi möchte heute einen schönen Abend haben.
Ja, kein Streit. Ist eigentlich keine gute Voraussetzung für einen Mock-Draft, oder?
Ja, und einmal das. Und wann streiten wir uns hier?
Wir streiten uns nie.
Ja, also jedenfalls nicht wegen so, also allgemein streiten wir uns nicht und wegen sowas schon gar nicht. Also jetzt keine so ernsthafte, das wenn jetzt hier keine Diskussion so. Nee, Tobi, also wenn du jetzt hier an Pick 19, ne, nicht Malik Willis hast, ne, dann rede ich heute nicht mehr mit dir.
Ja, ja, Leute, ihr hört nur unsere Vorgespräche nicht, ne? Wenn ihr wüsstet, bin immer ganz traumatisiert.
Natürlich nur du. Warum bist du das Opfer in der Geschichte?
Weil ich der Harmoniebedürftige bin.
Den Titel habe auch ich dir gegeben gerade.
Ja, siehst du?
Ich bestimme, ob du harmoniebedürftig bist.
Ich bestimme das, ja. Wenn ich sage, du bist harmoniebedürftig, dann bist du harmoniebedürftig. Wir sind pure Harmonie.
Okay, ich bin glücklich,
sagte er, während er seine Knie umschlang und leise vor sich hin schluchzte und wippte.
Also, ich bin glücklich. Ja. Sehr schön. Jetzt NFL Draft steht an. Wir haben euch, also wir switchen jetzt richtig hart, wir müssen diesen Cut bringen, weil sonst lache ich mich halt die ganze Zeit tot.
Ja, ja.
NFL Draft steht an. Für Podcaster eins der Highlights des Jahres, würde ich sagen.
Liebe den Draft. Liebe Mock. Ich habe heute viel zu viel Zeit in diesen Mock Draft investiert. Wirklich viel zu viel. Ich habe immer so gedacht, Digga, du musst jetzt wirklich deine Quellen für die Hausarbeit checken, ne? Wirklich. Aber ich habe mir bei den ersten 5 Picks Mühe gegeben. Ich muss mir auch bei den letzten 5 Picks Mühe geben. Ich muss das genau gleich analysieren.
Ich bin das meinen Hörern und Hörerinnen auch schuldig. Ja. Wir können übrigens eigentlich quasi Hörer sagen, weil wir haben 82% Männer, die uns hören.
Okay. Also willst du 18% ausschließen?
Ja.
Ist fair.
Nein, wir freuen uns auch über Hörerinnen. So, wie läuft das Ganze jetzt ab? Diese Folge. Wir beschreiben in dieser Folge jede Position. Wir haben uns jeder 3 Spieler rausgesucht, die wir am besten finden für die jeweilige Position in den NFL Prospects. Wenn wir sozusagen hier aber zum Beispiel jemanden an 1 auf dem QB setzen, heißt es nicht, dass es der erste QB ist, der weggeht beispielsweise. Also
ja,
der Mock Draft Folge werdet ihr dann sehen, wie wir das Ganze dann in unserem ersten Mock Draft anordnen würden.
Jeder hat ja ganz andere Parameter, die er ansetzt dafür, was bedeutet überhaupt gut in dem Sinne. Ist dir ein Dual-Thread-Quarterback wichtig oder ist dir ein Pocket-Passer wichtig? Schon shiftet das alles ein bisschen hin und her. Oder was braucht das Team im Draft? Vielleicht brauchen die einen Quarterback-Typen, den ich persönlich nicht so gut finde, weil ich eher Team-Pocket-Passer bin. Also ja. Das muss man ja immer situativ bewerten. Aber Torben, diese Draft-Class in einem Wort.
Unspektakulär. Oder uninteressant.
Durchschnittlich vielleicht.
Ja, genau. Aber vielleicht wird es auch so eine Draft-Class, wo man hinterher, was sie halt ist, sie ist tief, würde ich schon sagen, tief, dass sie ab einem gewissen, so Runde 2 bis 5, das ist alles irgendwie ein Level.
Ich glaube, das ist ein Draft, wo man am Ende sagt, boah, da waren viele Steals dabei.
Ja, genau. Und so, also das kann ich mir halt auch vorstellen. Und ich habe in der Free Agency so das Gefühl gehabt, dass auch die NFL diese Draft-Class nicht so respektiert.
Ja. Auf jeden Fall nicht die Quarterbacks.
Nicht die Quarterbacks, aber auch nicht richtig die Edge-Rusher und alles. Also, weil bevor sozusagen, man hat eher einen Emmanuel Ogbah halt richtig teuer bezahlt, als im Draft hochzugehen.
Ja, sonst gibt es immer so, ich sag mal, Pick 1 bis 5 ist eigentlich immer gesetzt in den Mock-Drafts. Und selbst noch, ich sag mal, Pick 6 bis 15, dann tauschen die zwar so ein bisschen hin und her, aber du weißt halt schon so ungefähr, welche Spieler landen dort. Ne? Das Team wechselt vielleicht, aber so die Spieler, die dort landen, sind eigentlich safe. Dieses Jahr nicht.
Also alles möglich. Also auch wirklich. Die Quarterbacks, die hat man an 5 gesehen, die hat man an 32 gesehen, die sieht man manchmal in der zweiten Runde.
Receiver, da ist kein Jamar Chase dabei. Da sind 5 bis 6 bis 8 Receiver gefühlt, die
du unterschiedliche Typen sind und genau. Damit auch quasi nicht bewerten kannst. Also jedenfalls nicht. Man sagt halt, ja, okay, der eine braucht halt einen Slot. Ja. Gut, den brauche ich nicht, den 2,10 Meter Hünen bringen.
Ja, genau.
So, das bringt ja nichts.
Verrückte Draft-Class.
Wir gehen die einzelnen Positionen durch. Jetzt in dieser Folge, um einfach sozusagen einen Positionsüberblick zu geben, was ist da, wen finden wir gut, wen finden wir spannend. In der nächsten Folge hört ihr dann unseren Mock-Draft. Unseren ersten Mock-Draft. Es wird dann vorm Draft natürlich noch eine aktualisierte Version des Mock-Drafts geben, weil natürlich auch Spieleraktien teilweise auch einfach fallen.
Ja, in dem Monat wird noch viel passieren.
Ja, also es wird sehr, sehr spannend und ich bin auch gespannt, in welche Richtung das alles gehen kann.
Mal gucken, welcher Spieler am Ende wieder mit einer Gasmaske völlig stoned im
Der hat auch einfach,
also oder eine Freundin erfindet.
Ja, Laramie Tunsil, das ist der mit der Gasmaske. Ja. Er hat auch einfach, obwohl er so gut ist, eigentlich keine gute NFL-Karriere gespielt.
Er ist gut, aber nicht so gut wie das, was die Texans bezahlt haben. Ne? So,
ja, also ja.
Das ist der aktuelle Stand und
das, vorher halt
mit dem Draft.
Mit dem Draft, was die Dolphins für ihn gegeben haben, ihn als 13. Pick oder so zu kriegen, war überragend. Das war wirklich gut.
Ja.
Aber die Dolphins waren eigentlich der Winner an beiden Seiten und haben ihn dann für zu viele Draft-Picks wieder abgegeben.
Ja, für viel zu viele, dem kannst du gar nicht gerecht werden.
Ja. Aber, und Mental Tio, darüber brauchen wir nicht sprechen.
Das ist der mit der erfundenen Freundin.
Ja. So, wo ich immer noch nicht ganz weiß, warum macht man sowas?
Niemand weiß das. Das macht einfach vorne egal.
Selbst deine erfundene Freundin weiß das nicht.
Okay. und es läuft jetzt so ab, dass wir die Top 3 benennen.
Genau.
Also die Top 3 pro Position. Wir beginnen mit unserem Drittplatzierten. Ja, und dann logischerweise tasten wir uns zum Erstplatzierten vor.
Richtig.
Surprise.
So, und Quarterback.
Wir beginnen mit der Premium-Position, die dieses Jahr überhaupt gar nicht so Premium ist.
Richtig, die auch keiner richtig spannend findet.
Ja.
Aber ich finde, also mein Pick 3, finde ich, kann eine Überraschung werden.
Wer ist ein Pick 3 bei dir?
Carson Strong von Nevada war nur ein 3-Star, als er sozusagen aufs College gekommen ist, bringt seine ganze College-Karriere über 70% an und hat den stärksten Arm im Draft. Hat so einen Justin Herbert-Arm, hat als Schwäche, er ist nicht ganz so mobil, aber er kann dir halt jeden Wurf anbringen und das habe ich halt sozusagen nochmal hoch bewertet, weil ich sage, okay, der Arm bringt dir in einer passlastigen NFL auf jeden Fall Vorteile und ich glaube, wenn man den ein Jahr auf der Bank sitzen lässt und ihn sozusagen, dass er sich an den Game Speed gewöhnt, kann Carson Strong von Nevada richtig spannend werden. Ja. Weil die physischen Tools hat er.
Das ist so weil die Tier 1 Quarterbacks in diesem Draft nicht überragend sind, ist der Sprung zu den Tier 2 Quarterbacks halt nicht sehr weit. Und das könnte wirklich ein Draft sein, wo wir dann sagen, ja okay, die besten QBs wurden in der dritten und vierten Runde gedraft. Auch so ein Howell von North Carolina.
Ja.
Ne, wird selbst den habe ich wirklich, ich glaube, PFF hat den auf 1.
Oder so. Ja, ja, das ist also PFF hat ihn auf jeden Fall auf 1.
Ich glaube nämlich auch, und sonst siehst du ihn nirgends, so auf 5 oder 6 oder 7. Mhm. Ne? Also das zeigt ja, wie wild das ist, dass es diesen Sprung nicht gibt. Auch einen Desmond Ridder kann eine Lobby kriegen. Ich meine, der hat immerhin Cincinnati in die Playoffs gebracht, College Football, so Cincinnati.
Richtig. Ne?
Guter Leader. Aber bei mir ist auf 3 Malik Willis, Liberty, 22, guter Dual Threat Quarterback.
Aber ist er wirklich ein Dual Threat? Oder ist er einfach nur ein Runner?
Er hat einen sehr, sehr starken Arm.
Meiner Meinung nach wirft er schlechter als Lamar Jackson.
Starker Arm heißt ja noch nicht, dass er seine Ziele trifft. Ich habe jetzt erstmal nur gesagt, er hat einen sehr, sehr starken Arm. Ist ein Monsterathlet, kann gut laufen, hat eine ganz gute Präsenz in der Pocket. Also er fühlt sich in der Pocket relativ, kann sich da wohlfühlen. Ja, aber also kennst du noch, Chazon Mumphrey, unseren
Quarterback. Ja, ja, ja.
So.
Der hat Leute gehördelt.
Und der hatte auch einen sehr starken Arm. Manchmal kann ein Arm auch zu stark sein.
Ja, der hat so Bubbles mit 120 km/h
geschossen. Ja, und den hat einfach die Hände der Receiver gebrochen. So. Ja. Also ein Arm kann zu stark sein. Aber ja, genau. Also der hat halt noch nicht so die Wurfgenauigkeit.
Ja.
Aber ich glaube, in dem richtigen Team kann er es lernen.
Glaube ich auch.
Und dann ist er definitiv der beste Running Quarterback in diesem Draft mit 878 Yards, 13 Rushing Touchdowns.
Was ist er für ein Running-Typ? Ist er so ein Cam Newton oder ist er mehr so ein, oder so ein Joystick wie Lamar Jackson?
Das ist halt interessant. Ich würde sagen, irgendwo dazwischen.
Ja, genau. Also für mich ist halt so, er ist ja so Jalen Hurts.
Ja.
Ja. Also er ist jetzt nicht so ein Defense End, der anfängt mit dem Ball zu laufen, so wie Cam Newton.
Ja, und so will ich halt auch nicht, weil
ja, ist halt nur in der Red Zone gut.
Ja, und ist halt verletzt, wenn ein Quarterback, wenn die Kernkompetenz deines Quarterbacks als Runner es ist, Leute umzutrucken, ja, dafür verletzt du dich halt auch. Ne?
Ja.
Dann nehme ich lieber den Shifty Guy oder halt die gute Mischung.
Ja.
Ja, also ich glaube, Jalen Hurts ist der bessere Vergleich als Lamar Jackson oder.
Ja, und ich glaube, ich glaube, er ist noch nicht so weit, wie Jalen Hurts in seiner ersten Saison war. Aber ich glaube, dass das so sozusagen sein System sein kann, dass er so ein Typ sein kann wie Jalen Hurts, so ein Top 15 Quarterback, dann ist für Malik Willis irgendwann alles gut gelaufen.
Ja.
Ich habe ihn übrigens an 2, deswegen kann ich ihn gleich übernehmen.
Ja, sehr gut.
Ich sehe natürlich, also die Genauigkeit, und ich weiß immer nicht, kriegt man das in der NFL gefixt? Lamar Jackson ist ein Beispiel dafür, dass man Dinge gefixt kriegt, aber er wird nie dafür bekannt sein, der beste Passer in der Liga zu sein.
Ja, aber wenn er der beste Passer der Liga wäre, wäre er der beste NFL-Spieler aller Zeiten, weil dann ist er einfach definitiv der beste Running Quarterback.
Ja, klar. So,
der beste Passer. Da musst du halt irgendwo Abstriche machen.
Aber er ist halt auch jetzt, obwohl er sich verbessert hat, immer noch unter. Er ist genau, aber seine Würfe sind ja nicht wirklich schwierig, die er nimmt.
Nee, genau. So, aber muss es ja auch nicht sein.
Ja, klar. Ja. Aber sagen wir es so, also ich finde es schwierig, wenn du an solchen Sachen wie Genauigkeit arbeiten musst.
Das bringt uns ja zu einem Punkt. Was ist für dich am wichtigsten bei einem Quarterback? Technik, okay.
Technik, weil.
Aber das Wurftechnik.
Halt, genau, Wurftechnik, weil das etwas ist, die muss in sich stimmig sein. Patrick Mahomes hat auch keine Bilderbuch-Wurftechnik. Der wirft das Ding ja wie ein Baseball. Also der schleudert das Ding ja. Aber die ist ja in sich stimmig und er bringt ja jeden Wurf an. Und er ist genau. Und auch Russell Wilson hat ja so eine Ballwurftechnik, die ist ja nicht aus dem Lehrbuch, aber sie funktioniert für sich.
Ja.
Und also wenn jemand eine stabile Wurftechnik hat, dann ist das auch etwas, was man in der NFL schwer gefixt kriegt, wenn das nicht so ist.
Und was glaube ich auch schwer zu fixen ist, ist einfach so ein gewisses Spielverständnis für die Position. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit man das in der NFL nochmal aufs nächste Level bringt, vor allem, weil die NFL meistens erwartet, dass du von Day One funktionieren musst.
Ja.
Ne, das finde ich schwierig. Und diese Genauigkeit und auch der Mut und die mentale Stärke in diese wirklich tighten Windows zu werfen.
Ja.
So, und ich glaube, das ist etwas, das lernst du nicht, das bist du. Oder du bist es nicht.
Ja, das glaube ich auch.
Aber ich bin auch oldschool, ich würde immer den Pocket-Passer dem Dual-Thread-Quarterback vorziehen.
Also findest du Carson Strong auch besser? Nein, bei mir ist Malik Willis auf 2, also ich habe ihn auch über Carson Strong.
Ich sage nur, dass das meine persönliche Meinung ist, sehe aber ein, dass es gut funktionieren kann in der NFL. Aber wenn ich GM wäre, wäre das mir persönlich wichtiger. Gute Pocket-Präsenz, groß.
Ja.
Apropos groß, mein Platz 2, Kenny Pickett. Was nicht groß ist, sind die Hände. Das scheint ja ein Thema zu sein.
Hast du dir einen Spaß gemacht und deine Hände dann gemessen? Weil 8,5 ist halt echt nicht groß.
Und das habe ich mir nicht gemacht, weil ich habe wirklich sehr kleine Hände.
Ja?
Dann wäre ich deprimiert.
Ja, also ich hab 11.
Okay, halt mal hoch. Ja, aber ich hab schon wirklich sehr kleine Hände.
Ja, also,
aber ich bin auch kein Quarterback.
Ja, also das Ding ist, ich habe irgendwie kleiner als 9 wurde ja nie einer sozusagen in den letzten Jahren gedraftet oder irgendwie in der ersten Runde gedraftet und auch nicht gespielt. Also ich weiß nicht, ab wann Hände zu klein werden, aber bei Pickett, der hat ja damit Football spielen gelernt. Also der weiß schon, dass wie man sozusagen.
Bei Russell Wilson und Kyler Murray haben alle gesagt, die sind zu klein. So, jetzt
aber die haben große Hände. Russell Wilson hat die größten Hände. Ja, der hat richtige Pranken.
Kyler Murray hat auch nicht so kleine Hände. Aber da hat man halt gesagt, oh, die Körpergröße und ne? Und ja, wird schon einen Weg finden. Ich meine, Kenny Pickett hat immerhin 2021 für 4.319 Yards geworfen. Jetzt muss man sagen, das ist so eine Vertical Offense. Das heißt, die gehen auch immer all in. Aber
also Air Raid Offense, diese, wo halt wirklich einfach
schickt deine Leute tief und let's go. Und da muss man sagen, 42 Touchdowns zu 7 Interceptions ist dann aber gut. Weil so eine Offense ist auch mal anfällig für einen Pick.
Ja, aber die spielen auch viel, also ist auch viel Yards after Contact. Ja, also Yards, also dass die Receiver die Yards machen.
Das stimmt.
So, muss man auch mal ganz klar sagen.
Das stimmt.
Aber es war eine krasse Saison. Diese Saison von Pickett war krass. Das kann man mal ganz klar sagen.
67,2% Completion, 4319 Yards, 42,7. So, was mich irritiert, ist, dass 2019 das Verhältnis von Touchdowns und Interceptions 13:9 war.
Ja, das ist der Punkt, warum er bei mir nur auf 4 ist.
Was ist da passiert?
Ja.
Ist er so viel. Also,
der hat mit mehrere Steps nach vorne gemacht haben.
Aber
das System hat ihm besser gelegen jetzt auf jeden Fall. Ja.
Das gibt mir irgendwie so richtige Justin Herbert-Vibes. So in dem Sinne, dass vorm Draft jeder gesagt hat, ja, der ist gut, aber den an 5 oder 6 zu nehmen, wäre jetzt schon Reach. So, ne? Ich will nicht sagen, Kenny Pickett wird der nächste Justin Herbert, aber es hat so ein bisschen dieses, ja, der hat irgendwie eine gute Saison gehabt, aber die Offense hat ihm auch in die Karten gespielt. Wie pro-ready ist das? Wird das funktionieren? Kann er das aufs nächste Level bringen? Ja, Zahlen stimmen, aber wartet mal ab. So, ne? Gibt mir so ein bisschen diese gleichen Vibes. Weißt du, was ich meine?
Ja,
klar. Man sieht das Talent, aber alle reden ihm prinzipiell erstmal schlechter, als er vielleicht ist.
Ja, also ich finde, bei ihm ist es so, dass die Zahlen halt krass sind. Bei Justin Herbert war es so, die Zahlen waren gar nicht so krass. Ja, okay. Es war eher so, warum geben sie ihm nicht mehr Verantwortung? Kann er das vielleicht nicht?
Ja, stimmt. Bei Justin Herbert war es eher dieses, das ist die Oregon Offense.
Genau.
Und die Oregon Offense zeigt halt so gut wie nichts, was fürs Pro-Level relevant ist.
Ja,
das sind viele Screen-Pässe, so, da geht der halt nicht in die Tiefe. Man hat Herberts Arm halt nie so richtig gesehen. Den hat man hier zumindest gesehen. Aber die Zahlen stimmen. Ja, ich finde, der hat so ein dickes, fettes Boom-or-Bust-Label auf sich.
Ja.
Und ich glaube, deswegen sind die Teams ein bisschen vorsichtig. Was aber ist, er hat eine gute Pocket-Präsenz. Ne? Ist mobil in der Pocket, ist jetzt kein klassischer Runner, kann aber auch mal laufen, hat auch 5 Rushing Touchdowns.
Was halt wichtig ist, das reicht ja meistens.
Genau, aber ist halt keiner, mit dem du jetzt irgendwie eine Run-Pass-Option-Offense etablierst.
Ne? Aber sie nehmen dir den Run-Pass wenigstens ab.
Das ja.
So ist jetzt kein, er ist jetzt kein Carson Strong, wo du sagst, ja, du läufst sowieso nicht.
Ja. Klassischer Pocket-Passer, bis auf die Hände, gute Körpermaße. Arm ist auch relativ stark. Wurfgenauigkeit ist in Ordnung. Und sein bestes Play, was man kennt, ist dieser Fake Slide.
Ich finde ihn gut.
Ist so. Ich meine, es ist regelkonform und dann ist es einfach nur smart. Täuscht den Slide an, dann doch nicht alle Defense-Spieler so, wow, Vorsicht, würden wir ihn jetzt berühren, dann ist das eine Flagge und dann läufst du halt weiter und läufst für einen Touchdown.
Ja, ey, ist gut. Wen hast du denn eins?
Matt Corral. Ole Miss.
Ich auch. Die matte Koralle.
Die matte Koralle.
Also. Ich hab Matt Corral gegoogelt und dann ist gleich der Translator angesprungen und hat mir gesagt, Matte Koralle. Nice. Dachte mir, oh, das bringe ich in der Folge. Finde ich lustig.
Ja.
Er ist für mich der Quarterback, der am ehesten Pro-Ready ist von den Prospects, die ich hier sozusagen mir angeguckt habe. Ja. Er ist schon relativ fertig irgendwie. Also er hat Potenzial. Ich weiß nicht, ob er das High-End-Potenzial hat. Kann ich nicht einschätzen. Aber ich finde ihn gut. Also ich finde ihn grundsolide halt gut. Er hat wenig Schwächen, eigentlich keine.
Ja, er hat einen unglaublich schnellen Release. Er wird den Ball sehr schnell los. Er wirft in sehr enge Fenster, das heißt, der Typ hat auch Eier. Also der nimmt auch die mutigen Würfe, das, was ich vorhin meinte, mit. Der traut sich das auch nach einer Interception.
Für mich erinnert er mich an Jimmy Garoppolo und ich weiß nicht, ob das der beste QB im Draft sein sollte, aber ja, für mich ist er ein Jimmy Garoppolo-Typ.
Ja, wirklich? Also ich finde, er ist einer, der halt wirklich gut laufen kann, aber nicht muss.
Ja.
So, der auch gut genug in der Pocket ist und mich erinnert da eher an so einen größeren Kyler Murray und so ein
bisschen. Für mich ist er ein Game Manager.
Nur vom Spielertyp. Ich sage nicht, dass er das gleiche Ceiling hat wie Kyler Murray. Ich sag nur so, vom Spielertyp. Kann gut werfen, kann aber auch laufen. Ohne dass er nur
läuft. Aber Kyler Murray kann richtig gut laufen.
Ja, er kann auch gut laufen. Ich glaube, das unterschätzt man. 11 Rushing Touchdowns hat er gemacht. Ne? Ja, 614 Yards. Ich glaube, der ist ganz schön mobil. Erinnert mich so ein bisschen an Kyler Murray, von mir aus auch Russell Wilson, so ein Stück weit.
Das ist witzig. Also für mich ist er ein Game Manager
in der NFL. Ja, nee, für mich ist er so ein bisschen primär Pässer, der aber auch gut laufen kann.
Ja, das ist spannend.
Und somit seine Defizite im Wurf ein Stück weit ausgleichen kann. Ohne nur vom Lauf zu leben. So sehe ich ein bisschen Matt Corral. Ja, aber du, diese Reihenfolge können wir shiften, wie wir wollen. Schön, dass wir uns definitiv zumindest einig sind. Ich hätte gedacht, ich habe Matt Corral auf 1. Andererseits weiß ich nicht, wem ich dir als sonst auf 1 zugetraut hätte.
Malik Willis.
Ja, vielleicht.
Vom Potenzial her finde ich Malik Willis eigentlich den spannendsten. Sagen wir es so. Das ist, glaube ich, mein Punkt, den ich hier habe. Ich finde aber auch Ridder spannend.
Das ist für mich ein Game Manager.
Ja, der ist
Routine.
So, der ist definitiv ein Game Manager. Oder wie heißt er? Muss ich schon wieder nachdenken. Widder. Ja doch, vielleicht meinte ich auch den. Aber jetzt, um hier nochmal deutlich zu sagen, nur weil jetzt hier Matt Corral auf 1 ist, er ist nicht der erste Quarterback, den ich drafte.
Spoiler.
Das kann ich schon mal sagen.
Und Desmond Ridder hat so richtige Premium-Backup-Vibes.
Ja, genau. So, das kann halt so der nächste Tyrod Taylor werden. Und ja. Ich finde Tyrod Taylor gut, aber naja, wie gut.
Das
ob es halt ausreicht. Kommen wir zu den Running Backs.
Also die Position, die bei uns in der ersten Runde nichts verloren hat.
Richtig, also so, das ist so der typische Day-2-Pick. Und da ist er schon hoch. An 3 habe ich Isaiah Spiller von Texas A&M. Okay. A&M, so. Mhm. Er ist ein guter Blocker.
Wichtig.
Genau, finde ich gerade im Pro-Level wichtig, wenn Running Backs auch wirklich blocken können. Er kann auch downhill laufen. Er hat nicht den Endspeed. Erinnert mich so ein bisschen an Sony Michel. Das finde ich, ist schon mal ein solider Running Back.
Ja. Machst du nichts verkehrt mit.
Genau.
Kannst du in einem Rookie-Deal dann weggeben.
Ja, ja, klar. Also musst du ja auch quasi.
Grundvoraussetzung.
Ja. Alles andere, man verlängert Running Backs nicht.
Ja, finde ich nice. So unser drittplatzierter Running Back ist wahrscheinlich dann auch schon einer der, was, vierte, fünfte Runde?
Ja, irgendwie
in dem so Dreh. Irgendwas in dem Dreh. Und wir haben ja gesehen, dass das funktioniert. Elijah Mitchell funktioniert. Carter war auch später bei den Jets. Funktioniert. Oh ne, wobei weiß ich nicht, ob der nicht zweite Runde sogar war. Williams war Anfang zweite Runde und Carter vielleicht sogar Ende. Die waren ja beide von North Carolina.
Ja.
Ah, das weiß ich gerade nicht. Aber Elijah Mitchell war auf jeden Fall fünfte oder sechste Runde und hat super funktioniert.
Ja, definitiv. Also von daher Isaiah Spiller. Und er kann gut blocken. Das gefällt mir halt. Das ist für mich der Punkt. Das hat ihn für mich auch unterschätzt, also sozusagen über die anderen gestellt.
Das finde ich halt auch wichtig. Für mich muss ein Running Back für alle drei Downs funktionieren. Und das heißt, er muss auch mal einen Blitz abpicken. Wie sagt man das auf
Deutsch? Abpicken, ich glaube
abpicken. Er muss auch mal einen Blitz abpicken können. Ja,
ich glaube, man kann einfach einen Blitz picken.
Aufnehmen. Er muss einen Blitz aufnehmen können. Ja. So. Er muss aber auch mal beifangen können.
Mhm.
So. Und er sollte zumindest auch mal downhill gehen und das und einen Inside-Run hinkriegen.
Ne?
So, also sollte für alle drei Downs irgendwo funktionieren. Ich finde, Kyren Williams von Notre Dame tut das. Der funktioniert für alle drei Downs. Der ist gar nicht so groß und auch gar nicht so schwer, aber trotzdem ein sehr guter Blocker. Ein guter Route-Runner. Mehrfach gelesen, sogar einer der besten in Pass-Protection. Zumindest stand es bei PFF. Kann ich so nicht beurteilen. Highlight-Tapes haben nicht so oft Pass-Protection in ihren Clips. Was ich gesehen habe, war aber gut. Ist auch schon Routen als Slot gelaufen. Das ist immer spannend, mal ein Zeichen, dass er versteht, wie Route Running funktioniert.
Ja.
Weil es ist ein Unterschied, ob du immer die gleiche Spring Route aus dem Backfield läufst oder dann vielleicht mal wirklich auch ein Post.
Ja.
Also das fand ich schon mal ganz nice. Und ist zum Ende richtig rasiert. In den letzten 8 Spielen hat er 14 Touchdowns erlaufen. Das waren dann noch alle 14, die er 2021 gemacht hat. Und die hat er alle in den letzten 8 Games geholt und hat 48 Tackles gebrochen.
Krass.
1002 Yards. So ein bisschen Sleeper-Pick.
Jetzt ist er auch bei dir auf 3, also mit dem Sleeper ist jetzt vorbei.
Bei mir ja, aber tatsächlich so in den Rankings war er immer so 7, 8 oder
ne? Ja, die haben auch alle keine Ahnung von Football.
Ja, haben alle gar keine Ahnung. So sagte der Typ, der Highlight-Tapes guckt, wo keine Pass-Protection drin ist.
Wen hast du auf 2?
Kenneth Walker, den dritten.
Oh, den habe ich auf 1, kann ich schon sagen.
Ja, macht doch Sinn, wenn du das sagst. Ja. Ne? Michigan State, 21 Jahre alt, 178, das ist so rum, wäre krass, 1,78, 95 Kilo, also schon merkt man, wo es hingeht, also ein schöner Downhill-Runner, war erst bei Wake Forest.
Und da war er nicht gut.
Nee, da hat er je, ich glaube 2019 und 2020, je 579 Yards, bei 13 und 7 Spielen, also hat sich schon verbessert, weil es waren immerhin 6 Spiele weniger. Witzig, dass die gleiche Yard-Anzahl ist. Aber 2021 ist er dann rasiert in Michigan. 263 Attempts, 1636 Yards und 13 Touchdowns, aber nur 89 Receiving Yards. Das liegt fairerweise daran, dass Michigan, also die Spartans, nicht so viel auf ihre Running Backs werfen. Ja, aber ist mir halt wichtig. So, mir ist wichtig, dass ein Running Back Bälle fangen kann. Und du hast hier einen richtig krassen Runner. Und es kann sein, dass er in die NFL kommt. Auf einmal sehen alle, oh, der kann ja Bälle fangen.
Ja.
So wie was wir vorhin mit Herbert gesagt haben. Ja, der hat in Offense gespielt, wo er manche Sachen nicht zeigen konnte. Und vielleicht zeigt er jetzt, dass er richtig, richtig smooth Hände hat. Aber erstmal habe ich halt nur das gesehen. Und das reicht mir dann noch nicht für Nummer 1.
Für mich ist er halt der beste Runner im Draft. Und für mich ist das Wichtigste, dass du einen Ball fangen kannst. Das traue ich mir einfach zu.
Ja.
Und als Runner finde ich ihn besser als alle anderen im Draft. Ja. Und ich finde es auch gut, dass man kann jetzt immer gucken, wie viel Volume haben die schon gehabt. Also das heißt auch, wie viele Hits haben die schon eingesteckt? Und ja, er hat jetzt ein krasses Jahr gehabt.
Stimmt.
Und sozusagen, er ist noch nicht so verbraucht.
Ist noch nicht so verschlissen.
Oh. Und hat aber dieses explosive Potenzial gezeigt, gerade im Run. Und ich glaube, dass er halt Bälle fangen kann und dass er ein guter Running Back in der NFL werden kann.
Ja. Was halt echt krass ist, 89 Broken Tackle in 2021 und alleine 20 gegen Miami. Scheint die Hurricanes.
Muss man aber auch immer sagen, Broken Tackles ist halt auch so eine Sache. Funktioniert ja in der NFL relativ.
Ist halt, wenn er den Freshman-Cornerback umgenagelt hat, dann hat er dann halt den Freshman-Cornerback umgenagelt.
Genau, also da kann man immer nicht so viel drauf geben. Es sind nicht alle Jonathan Taylor und Derrick Henry.
Es macht ja halt die Summe, ne? 1636 Yards, ne? 89 Broken Tackle.
Heißt aber auch, dass er nicht shifty ist anscheinend.
95 Kilo, genau. Ja. Das heißt es scheinbar. Ne? Also einen Juke-Move kriegst du nicht. Kriegst du als den Truck und ein smarter Running Back nimmt nicht den Defense-Spieler mit und fällt dann und freut sich, dass sein Defense-Spieler umgehauen hat, sondern er tanzt ihn halt aus.
Ja, genau.
Und läuft für einen Touchdown.
Ich finde ihn gut.
Ich finde ihn auch mega. Und für mich ist der einzige Grund, warum ich Breece Hall, Iowa State, auf 1 habe, dass er 302 Yards gefangen hat.
Und er ist bei mir auf 2.
3 Touchdowns.
Genau, also Breece Hall ist bei mir die 2. Also die haben wir genau getauscht anscheinend.
Ja.
Bei dem, das ist der Minuspunkt bei ihm, der hat halt 3 Jahre mit mehr als 800 Touches schon gehabt. Also der hat schon ordentlich, der kam schon mal ordentlich in die Maschinerie rein.
Torben ist so richtig rational beim Running Back. Das ist halt kaputt.
Ja, genau. So, das ist halt, die müssen halt funktionieren. Und da ich den ja so, ich verlängere die ja nicht.
Stimmt.
Ja, muss ja mal sehen. Ich messe die ersten 3 Jahre und danach Feierabend.
Ja, er findet aber eher die Endzone als Walker. Er hat zwar 200 Yards weniger, aber dafür 7 Touchdowns mehr.
Rushing. Ja. Ich halte bei Breece Hall, er ist halt für mich halt auch so ein High-Volume-Back. So, dem kannst du halt auch mal 25 Touches geben. Und das feiere ich eigentlich bei ihm ziemlich ab. Muss ich sagen. Also der gefällt mir auch gut.
Ja. Also Breece Hall und Kenneth Walker sind schon die beiden Top-Running-Back-Prospects. Wie rum man sie nimmt, ist Ansichtssache.
Ja, genau.
Und ich denke, keiner von beiden landet in der ersten Runde.
Ich hoffe, keiner von beiden landet in der ersten Runde.
Ja, das wäre automatisch Reach.
Das ist so.
Okay.
Ich würde sagen, Wide Receiver.
Was ist dir wichtig für Wide Receiver?
Normalerweise, also kommt immer drauf an. Also ich bewerte normalerweise einen klassischen X-Receiver, Outside-Receiver, der gutes Route Running hat, höher als einen Speedster oder einen Slot. Muss jetzt aber in der Draft Class halt sagen, dass es gibt kein Overall Number One Wide Receiver meiner Meinung nach, sondern die haben halt alle ihre Rollen, die mir gefallen, wo sie auch alle performen können, aber wo ich halt sage, ja, okay, wenn derjenige halt einen Slot braucht, dann nimm halt den, weil der ist in dem Bereich halt gut. Ja. Beispielsweise so.
Ja. Ja.
Aber für mich ist halt körperliche Beschaffenheit und Route Running.
Ja. Separation ist halt key und ich finde es wichtiger, wenn die durch gutes Route Running entsteht und nicht nur durch Speed. Ja, weil die NFL ist schneller. Wenn jemand mit Speed
dann am College... John Ross. So, ja. John Ross.
So. Genau, wenn du mit Speed Cornerbacks am College schlägst, heißt das nicht, dass du Cornerbacks in der NFL schlägst. Schlägst du sie aber durch gutes Route Running, ist die Chance höher. Diese Draft Class richtig gut widerspiegelt. Ich habe paar Mockdrafts gegoogelt und dann waren so 3 von NFL-Experten gegenübergestellt.
Also so von uns.
Von uns. Von so Twitter und alle 3 nebeneinander. Und die Washington Commanders haben in jedem dieser 3 Mockdrafts einen Receiver gepickt.
Mhm.
So. Aber jeder einen anderen und jeder von diesen 3 war meine 3 Platzierten. Ja. Das heißt, bei dem einen wurde Jared Wilson an 11 gepickt von Washington, bei dem anderen Chris Olave und bei dem anderen Drake London. So. Und das zeigt diese Draft Class. Es gibt, das waren jeweils auch die ersten Receiver, die auf Board waren.
Ja.
Also es gibt kein Clear-Cut Number One Jamar Chase Receiver in diesem Draft. So, wer ist dein Dritter?
Mein Dritter ist Drake London. Mhm. Der ist halt riesengroß, hat eine riesige Size, 6'5", was über 2 Meter ist.
1,95, 99 Kilo.
Boah. Ja, okay. Stimmt. Also, und das halt, er ist halt eine Maschine. So, und der ist halt körperlich, ist der schon ready. Ja. UC ist für mich ein Outside Receiver. Wenn ich einen Outside Receiver brauche, einen klassischen Outside Receiver, nehme ich, glaube ich, ihn.
Der erinnert mich so ein bisschen an entweder Mike Evans
ja.
oder Mike Williams. Je nachdem, ob er so ein 50-50-Guy wird Oder der bessere Roadrunner. Mike Evans ist der bessere All-Around-Receiver.
Genau, für mich ist er eher ein Mike Evans, weil er für mich ist Drake London halt ein All-Around-Receiver.
Okay.
Mike Williams ist für mich ein guter Deep Threat.
Naja, und ich könnte mir vorstellen, dass Drake London das halt auch wird. Also ich habe ihn auf 2, weil ich nicht hoffe, dass es so ist und weil ich einfach die Vorstellung krass finde. Der war All-State, Highschool, Basketball und Football.
Ja.
Und er ist sozusagen wie Tony Gonzalez.
Unsympathisch.
Ja, ist viel zu viel Talent abbekommen. Aber es erinnert mich so an Tony Gonzalez, Jimmy Graham, Antonio Gates, alles Tight Ends, alles Basketballer am College gewesen. Nur, dass er jetzt kein Tight End ist, sondern diese Eigenschaft auf Receiver mitbringt. Und diese Vorstellung finde ich einfach super krass. Hat aber halt nicht diesen High-End-Speed.
Ne, aber den hat Mike Evans ja auch nicht.
Ja, den hat er halt auch nicht. Ne? Das ist auch wieder ein Punkt. Also es ist halt einfach eine seltene Kombination aus Size, Movement Skills, Hands, Technik, alles. Und der hat richtig viel Potenzial. Und wenn der das alles abrufen kann, also der letzte Receiver mit diesen Maßen, der in der NFL dominiert hat, ist für mich Megatron. Ich will nicht sagen, dass er Megatron wird. Ne?
Oh, das wäre krass.
Das wäre schon
aber
krass.
Aber Megatron hat den halt Speed.
Der hatte den Speed. Aber Megatron ist auch ein Jahrhunderttalent. Ne? Wenn er nur so ein bisschen, wenn er nur 70% von Megatron wird, ist das auf jeden Fall ein First-Round-Pick. Und wahrscheinlich der beste Receiver in dieser Draft-Class. Aber dieses einfach so eine physische Präsenz, die nicht nur groß ist, sondern halt auch wirklich physisch. Ja. Und den du einfach immer anwerfen kannst. Und selbst wenn er nicht Separation generieren konnte, durch eine gute Route, den Ball trotzdem fängt, weil er einfach einen unglaublich krassen Catch-Radius hat, wo so ein 1,50-Cornerback halt nichts machen kann.
Ja, außerdem finde ich den Namen cool.
Ja, Drake London. Mega.
Schon, also der Typ musste auch bei Geburt, musste der berühmt werden.
Ja. Tight End in Wide Receiver Gestalt. Ja, ist bei mir 2. Bei mir ist auf 3 Jared Wilson, Ohio State.
Das ist meine 1.
Ja, bei mir, okay, dann nehme ich das vorweg, weil meine 1 ist Chris Olave, der andere Typ von Ohio State.
Den habe ich nicht in den Top 4.
Ja, also, genau, und das spiegelt ja diese Draft-Klasse irgendwo wieder. Warum habe ich Olave vor Wilson? Ich finde, Olave ist der bessere Route-Runner und das ist für mich die Grundvoraussetzung. Wilson hat Top-Speed, läuft seine Routen auch gut, aber war bei Ohio eher die 2.
Ja,
tatsächlich.
Ist so.
Und trotzdem wird ihm zugesprochen, er wäre mehr Pro-Ready. Aber ich denke mir mal so, wenn du die Nummer 2 warst und der andere war die Nummer 1 und er läuft seine Routen besser, warum ist er nicht Pro-Ready? So, es geht nicht in meinem Kopf rein.
Ja, also ich muss halt bei Wilson habe ich so ein bisschen Schiss, dass die Leute so ein bisschen overhyped sind von Cooper Kupp. Und jetzt halt mit Zwang halt den Nächsten suchen, weil Wilson passt von den Körpermaßen halt 1:1.
Ja, ich erinnere da so ein bisschen vom Spielertyp dann wieder an Jalen Waddle. Ja. Das wäre nice.
Genau.
Das wäre nice. Aber halt so einer, der über Speed Separation schafft, Routen okay läuft.
Und ja. Aber du siehst halt Jalen Waddle, solche Spielertypen sind im Draft immer hoch angesehen. Jalen Waddle war der erste Receiver, der gepickt wurde. Und im Nachgang zu Recht.
Ich werde nie verstehen, warum Henry Ruggs vor Jerry Jeudy gepickt wurde.
Da muss ich jetzt sagen, das waren die Raiders und das zählt nicht.
Stimmt. Aber da haben wir genau dieses Ding.
Die haben Annette gepickt an 17. Also,
sorry. Aber da hast du die überspitzte Variante hiervon. Nehme ich den guten Roadrunner zuerst oder nehme ich den Speedstar zuerst? Also nicht. Ja, die meisten haben Jared Wilson über Olaf, aber ich finde Olaf.
Ist in Ordnung. Besser.
Also ich habe Jared Wilson nur auf 3. Okay, was heißt nur?
Ja, wo hast du Jameson Williams?
Auf 5.
Ja, das ist meine 2. Also Jameson Williams von Alabama, 6'2", 189 Pfund, ein Junior. Hat eine gute Physis, hat alles so ein bisschen.
Der hat für mich so Deep Threat Vibes und
ja, der
Will Fuller Karriere.
Ja, aber der hat Deep Threat Vibes, ohne dass ich das Gefühl, also ich habe bei dem halt ehrlich gesagt das Gefühl, ich rede mir jetzt ein, dass er Deep Threat Vibes hat. Weil das Erste ist, was raussticht. Meiner Meinung nach ist das der erste Spieler von denen, der keine klar definierte Rolle hat und damit in der NFL scheitert.
Ja, das ist halt so, das ist ja dieser Speedster, den du pickst und dann ist das dein Nummer 3 Receiver, um das Feld zu stretchen.
Ja, aber wie viel Speed fällt, also es gibt ja einmal Speed, so Track Speed.
Ja.
So John Ross, 4-2-2 gelaufen und
Feld Speed. Das, was du aufs Feld kriegst, so Tyreek Hill Speed.
Genau, Tyreek Hill Speed. Ja. Und da bin ich mir unsicher bei ihm. Mhm. Aber ich find ihn spannend.
Ja, also ich finde, bei mir sind Receiver 1 bis 5, die könntest du alle durchmixen.
Ja.
Weil bei mir ist auf 4 noch Traylon Burks zum Beispiel.
Der ist bei mir auch die 4 von Arkansas.
Ja, krasse Kombi aus Size und Speed.
Er ist für mich ein Ex-Receiver. Ja. Deswegen halt spannend.
Weißt du, an wen der mich körperlich so ein bisschen erinnert? AJ Brown? So ein bisschen.
Für mich war ich bei Kenny Golladay, aber ja.
Okay, ja, AJ Brown ist noch ein bisschen massiger, glaube ich, als Kenny Golladay. Ne?
Meinst du? Ah. Für mich ist AJ Brown immer dünn.
Echt? Nee, in meinem Kopf hat er gerade einen ziemlich dicken Bizeps.
Aber du, für dich ist auch Kenny Golladay einfach nur als 80 Golladay groß. Das ist halt das Problem.
Kenny Golladay ist für mich kein guter Vergleich.
Ja,
so, da musst du einen anderen Spieler nehmen. Ja. Den schätze ich völlig falsch ein, jedes Mal. Ja.
Ich würde sagen, wir kommen zu den Titans.
Nein, wer ist bei dir? Wills mal eins, ja?
Wills mal die eins.
Nur fürs Protokoll.
Ja.
Auf jeden Fall krass, dass zwei Ohio State Receiver dabei sind.
Ja, gut, wie viele Defense-Liner von Georgia werden dabei sein?
Wie viele Defense-Spieler von Georgia? Das kannst du auf die ganze Defense erweitern.
Das ist so gut, dass ich schon mich schlecht fühle, die zu picken, weil ich immer denke, ja, okay, die haben in einem NFL-Team gespielt anscheinend. Ja,
genau. Und wie gut ist ein Linebacker, wenn die Liner vor ihm einfach alles freischaufeln? Ne?
Ja, genau.
Naja.
Tight End.
Müssen wir prima hinter uns, ja.
Ja. Wer ist deine 3?
Meine 3 ist Greg Dulcich. Dulcich? UCLA. Aber mit ganz weitem Abstand zu 1 und 2.
Und Greg Dulcich ist meine 2.
Ah, siehste.
Aber ich habe auch nur eine klare 1.
Okay. Ja, also mit ganz viel Abstand zu 2 war vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall mit Abstand zu 1.
Wen hast du auf 1? Das ist viel interessanter jetzt.
Trey McBride.
Ja, ist auch meine 1. Das ist für mich der beste, also wirklich deutlich der beste Teil in der Draft-Class. 6'4 groß.
1,93.
Ist das 1,93?
Ich habe es gegoogelt.
Für mich ist 6'3 1,93.
Das hat Google ausgespuckt.
Ja.
Auf jeden Fall groß.
Auf jeden Fall groß.
Und 190 Kilo schwer.
Eben, und der bringt halt die Körpermaße mit, die mir richtig gut gefallen. Und der kann halt, also ich glaube, das ist so einer, der kann dir halt in 2 Jahren.
Titans müssen reifen.
Genau, Titans müssen reifen. Kann dir der richtig was bringen?
Ja, das, was halt krass ist, er hat einfach über ein Drittel oder der Passing Yards für Colorado State geholt als Titan. 1100,
er hat einen richtigen Workload gehabt. Ne?
1125 Yards, was ich ein bisschen verdächtig finde, wenn du so groß bist und 6, so massiv 4, bist.
6'4 ist übrigens 1,95.
Ja, von mir aus. Dann, vielleicht habe ich aber auch, bin ich von 6'3 ausgegangen. Ist er denn 6'4?
Ja, er ist 6'4.
Okay.
Und 6'5 ist 1,98.
Okay.
Also es geht wohl in diesen 3-Zentimeter-Schritten und 6'3, dann bist du nämlich 1,92
groß. Er ist auf jeden Fall groß und 119 Kilo schwer. Ja. Und wie kannst du, wenn du praktisch die primäre Waffe deiner Offense bist und diese Körpermaße hast, nur einen Touchdown fangen? Ist also für mich, in meinem Kopf, ist er per Definition ein Red Zone Target.
Ja, aber er ist meiner Meinung nach, hat er nicht diese klaren Routes, die er rennt. Also er ist jetzt nicht so der Separation-Guy. Und ich glaube, dass er in der Red Zone tatsächlich einfach keinen Platz hatte.
Ja, aber er wird ja auch Open Field immer Defense-Spieler bei sich gehabt haben.
Ja, aber er wiegt 119 Kilo, er hat auch nicht den Endspeed. Sag mal, der läuft keinem weg.
Ja, aber genau. Und deswegen denke ich mir einfach so, ja, okay, genau. Und dann, es heißt, auch Open Field ist immer in der Nähe von Defense-Spielern, so wie in der Red Zone immer in der Nähe von Defense-Spielern ist.
Ja.
Wieso hat er nur einen Touchdown?
Ja, weißt du, wer ist bei Colorado State der Quarterback? Vielleicht hat er sich noch nicht getraut, den anzuschmeißen. In Double Coverage.
Ja, also sonst hat er sich ziemlich oft getraut, ihn anzuschmeißen.
Ja, also wie gesagt, ich versuche gerade einen Grund zu finden.
Ja, ist ja auch egal. Wichtig ist, und das ist für mich bei Titan einfach wichtig, er muss auch blocken können. Er kann ganz gut blocken und er hat, zumindest hat man es öfter gelesen, dass es wohl so sein soll, Spaß am Blocken. So, und ja, das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung.
Ich finde es auch gut, dass man es über ihn sagt. Wird man sehen, ob es wirklich so ist.
Ja, das stimmt. Aber so oder so, auch wenn er keinen Spaß am Blocken hat, scheint er ganz gut im Blocken zu sein. Fürs Protokoll, wer ist dein Dritter?
Jeremy Ruckert von Ohio State.
Ah, okay.
Senior 6'5", also nochmal größer. Der ist ein Red Zone Target.
Ja. Ich habe auf 2 Kate Otto, Washington.
Oh, dann habe ich 5.
Ja. Soll wohl ein ganz smarter Route Runner sein?
Hm?
Irgendwo fiel das Zitat Basketballathletik.
Ah.
Who knows? Aber ist auf jeden Fall Titans mit Basketballathletik. Haben ja eine lange Geschichte. Und läuft seine Routen eigentlich ganz gut. Schafft Separation dadurch, dass auch mal ein Speed verändert. Macht nicht jeder Titan.
Ja.
Viele verlassen sich einfach auf ihre Körpermaße. Von daher. Ja. Aber
ich habe auch noch Jalen Widermeyer von Texas A&M.
Okay.
Auch ein Riese. Deswegen. Also aufgrund von körperlichem Potenzial hier reingepackt.
Alles ab der 4., 5. Runde, außer vielleicht Trey McBride. Da könnte ich mir vorstellen, dass irgendein Team mit Tight End sagt, ja, okay, komm, let's go.
Zweite Runde. Genau. Also McBride sehe ich in der 2. Runde und den Rest so ab 4.
Ja. Okay.
Ich würde sagen, wir kommen zur O-Line.
O-Line, ja.
Wen hast du auf... Oh, das finde ich jetzt spannend tatsächlich. Weil wenn man das gerade mit der Mock-Draft-Folge vergleichen wird, werdet ihr sehen, dass mein erster O-Liner nicht unter meinen Top 3 O-Linern hier ist. Wird das auf 3?
So, jetzt müssen wir das nochmal hier klären. Interior Offensive Line und Offensive Tackle zusammen?
Ja.
Na, da muss ich kurz umdenken. Ich habe die getrennt. Warte. Ja gut, dann gewinnt Tackle. Dann fällt aber bei mir Charles Cross raus. Bei den habe ich als dritten Offensive Tackle.
Das sind auch meine 3
hier. Weil Charles Cross ein sehr guter Passblocker ist. Also ja. Ein Team mit einem guten Quarterback. Sollte sich den schnappen.
Er hat extrem lange Arme.
Ja. 2020 ließ er irgendwie 44 Pressures bei 574 Snaps zu, 2021 nur noch 16 bei 719. Also guter Passblocker. Nehme ich jetzt hier raus.
Der ist von Mississippi State. Ist ein Sophomore, das heißt, der ist auch noch jung.
Mhm. Und pack jetzt meinen besten Interior Offensive Lineman auf 3. Tyler Linderbaum. Linderbaum.
Der ist bei mir auf 2.
Iowa Center. Kann aber auch sehr wahrscheinlich Guard spielen.
Ja.
Interior. Laut PFF, seitdem sie die College Era bearbeiten, bester Center ever.
Besser als Creed Humphrey beispielsweise, der letztes Jahr echt dominiert hat. Der
unglaublich krasse Rookie-Season hat. Und nur weil er Center ist, nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er verdient. Und er war auch schon in 2020 der Highest-Ranked Center. Also er hat nochmal eine Schippe draufgelegt und war vorher schon der Beste.
Ja.
Von daher, ne, hat einen Wrestling-Background, finde ich spannend.
Und er bietet, also ist als Center vielleicht gar nicht so verkehrt.
Nee.
Das muss man mal ganz klar sagen.
Ja. Und eine A-Plus-Win-Rate in Positioning-Base.
Oh, krass.
Ja.
Ist ein bisschen leicht, finde ich. Aber daran kann man arbeiten. Also schwerer werden die Jungs.
Ja. Also das ist kein Problem.
Ja, ja, definitiv.
Das ist wahrscheinlich das, was man am leichtesten in den Griff bekommt. Deswegen Tyler Linderbaum auf 3. Vielleicht sogar auf 2, wenn wir das durchmischen. Dann packe ich nämlich auch auf 2, weil dann finde ich ihn auch besser als meinen zweitplatzierten Tackle. Der wäre nämlich Ikem Ekwonu.
Der ist bei mir die 4.
Ja, NC State, der muss halt ein Team, was einen Runblocker braucht. Ne?
Aber als Runblocker ist der ein Biest. Ist
überragend.
Ja, und der hat wirklich, das ist für mich vom Potenzial her der beste O-Liner.
Mhm.
Also wenn ich nur auf Potenzial gehen würde, wäre ich bei Ikem Ekwonu. Bei mir ist die 3 halt Charles Cross, weil Passblock, Pass over Run sozusagen jetzt hier in der...
Ja.
Dann habe ich auf 2 halt Tyler Linderbaum, weil er auf seiner Position wahrscheinlich am ehesten in der NFL so in die Top 5 auf einmal kommt.
Mhm.
Meine 1 ist Evan Neal von Alabama.
Ja.
6'7 groß.
Was für ein Mensch.
Was ist das für ein Mensch? Was hat er für eine Size?
Ja.
Ne? Er ist nicht der beste, er ist nicht so leichtfüßig. Er ist nicht der beste Sportler. So, aber hat es halt sozusagen, er hat im College dominiert, hat die Size eines NFL-Spielers, eines überdurchschnittlichen NFL-Spielers und ich glaube, der wird schon gut.
Ja,
gut rasieren.
Und er hat in den letzten 2 Jahren einfach nur 24 Pressures zugelassen, sowohl auf rechten als auch linken Tackle. Das heißt, er bringt dir auch da Flexibilität. Und er ist ein guter Mix. Er ist gut im Pass Pro, er ist gut im Runblock. Wonu nimmst du, wenn du einen guten Runblocker brauchst? Erinnert mich so ein bisschen an Mekhi Becton, einfach so ein Monster. Ja. Charles Cross nimmst du, wenn du einen guten Passblocker brauchst. Und Evan Neal nimmst du, wenn du halt beides brauchst. Ein bisschen vereinfacht formuliert. Ja, und Linderbaum ist auf seiner Position halt einfach
gut.
Absolut Number One.
Ja.
Offensive Tackle schlägt halt Center.
Ja, absolut.
Okay, das war ja schon die Offense, wa?
Das war schon die Offense. Kommen wir zur Defense. Wie machen wir es da? Ich habe jetzt hier Defense Tackle und Edge getrennt.
Na, da haben wir getrennt. Okay, ja, ich habe da auch getrennt.
Ja?
Ja, fangen wir mit Interior an.
Ja.
Okay. Also da müssen wir erstmal eins klären. Trevon Walker von Georgia.
Das ist ein Defense Tackle.
Ist ein Tackle?
Für mich ist er ein Tackle.
Ja, weil wird auch oft als Edge gelistet.
Ich weiß, aber also machen wir es so. Bei Edge wäre er bei mir nicht hinter den Top 3.
Ja.
Als Defense Tackle ist er bei mir die 1.
Okay. Ja, okay. Ja, ich habe ihn ein bisschen mehr als End-Edge bewertet. Da wäre er bei mir halt aber auch auf 3 bis 4.
Ja.
Ne, 3, da wäre er schon. Nee, stimmt nicht. Edge, oh Gott, Edge, du hast recht. Edge wäre auf 5. Ne, und Defensive Tackle ist er für mich 2 bis 3. Und dann muss man einfach sagen, das ist einfach ein unglaublich krasser All-Around-Defensive-Lineman. Und das macht ihn so unfassbar gut. Also ich habe ihn nirgends auf 1, aber er ist trotzdem der erste Tackle, wenn man ihn so bewertet, der bei mir weggeht.
So, genau.
So, weil er so vielschichtig ist und alles
noch
spielen kann.
Und auch noch jung ist.
Und auch noch jung ist. Und wenn ich ihn als Defensive Tackle auf 3 habe, heißt das offiziell, dass alle meine ersten drei Platzierten aus Georgia kommen.
Bei mir auch.
So, wie krass ist das denn
bitte? Wir können das hier mal vorlesen. Ich habe Trevon Walker.
Ja.
Jordan Davis.
Ja.
Und Devontae Wyatt.
Ja.
Alles Georgia. Alle krass. Ich erwähne jetzt hier nochmal Logan Hall von Houston und Boye Mafe von Minnesota, die ich auch noch früh, die ich sozusagen auch noch, die haben Erstrundenpotenzial oder Zweitrundenpotenzial,
ja,
wo ich wirklich sage, okay, die können alle was. Jordan Davis hat für mich sozusagen das größte, explosivste Potenzial. Devonta Wyatt ist für mich jetzt schon eigentlich, also ist glaube ich, noch ist Wyatt glaube ich besser als Davis gerade.
Mhm.
Ich glaube aber, dass Davis mehr Potenzial hat, körperlich gesehen alleine und was Explosivität angeht. Und Trevon Walker ist für mich der All-Around-Defense-Liner.
Ja. Wyatt soll laut PFF der explosivere Athlet sein tatsächlich, obwohl ja Jordan Davis diesen krassen Combine hingelegt hat.
Genau, also ich glaube, das ist, deswegen sage ich ja, Wyatt ist, glaube ich, im Moment der bessere Spieler einfach. Oder ja. Jordan Davis, wenn er sich jetzt sozusagen als Profiathlet sieht mit der Zeit, wird er, glaube ich, besser.
Ja. Und was ich immer cool finde, ist, wenn Spieler beim Senior Bowl dominieren.
Ja.
So, das finde ich immer richtig wichtig. Und das hat er getan. Wyatt hat auch Pass-Rusher-Skills. Jordan Davis ist halt der Run-Blocker, Run-Stopper.
Genau, ne? Also
der frisst halt Running-Backs und O-Liner da in der Mitte. Ne? Das ist schon krass. Weiß ich nicht, aber du musst halt bei ihm ein bisschen hoffen. Höheres Ceiling, aber mit Wyatt kriegst du den.
Wyatt ist, glaube ich, die safere Nummer.
Safere Nummer, ja.
Und die safeste Nummer ist, glaube ich, Trevon Walker.
Ja, weil den kannst du halt im Zweifel schiebst halt rum.
Genau.
Okay.
Da sind wir uns relativ einig. Kommen wir zu Edge.
Ist krass, dass einfach alle drei von Georgia sind, ne?
Ja, ja. Aber ich mag Georgia als College, deswegen
finde ich das
gut.
Bulldogs.
Ja.
Edge. Wer ist auf drei?
George Karlaftis von Purdue.
Ja,
6'4 groß. Junior am College, 2,25 amerikanischer Pfund schwer. Einfach guter Spieler.
Das ist so ein Spieler, wenn deinem Team, also bei uns nicht, weil wir haben ihn ja scheinbar beide gut bewertet, aber das ist so
da geht ein halt unter, Spieler, glaube ich.
Genau, da freut man sich nicht.
Ja.
Was? Den? Warum das denn? Der hatte doch nur 4,56. Ja, egal. Das ist ein unglaubliches Arbeitstier und kann in jeder Defensive Line gut funktionieren.
Das ist so ein Spieler, den ich eigentlich gerne bei den Detroit Lions unter Dan Campbell sehen würde. So ein High-Motor-Spieler.
Ja, genau. So ein richtig motivierter Kerl. 49 Snaps Minimum in jedem Game.
Ja.
2021. Also richtiges Arbeitstier. Für mich auch die Nummer 3. Hab so ein bisschen überlegt, ob er oder Jermaine Johnson, den hatte ich erst nicht so richtig auf dem Schirm. Florida State hatte immerhin 12 Sacks 2021. Ganz anderer Spielertyp.
Mhm.
Aber auch interessant. Aber genau, beide. Ist
halt mehr Pass-Rusher.
Genau. Beide halt mit ein bisschen Abstand zu 2 und 1.
Ja.
Wen hast du auf 2?
Kayvon Thibodeau.
Thibodeau
fand ich erst, finde ich von der Athletik her, ist er, glaube ich, der krassere von beiden. Der andere ist Aiden Hutchinson, den ich auf 1 habe.
Mhm.
Thibodeau von Oregon ist, glaube ich, der bessere Athlet, soll aber ein schwieriger Typ sein. So,
ja, okay.
Hat auch beim Combine nicht alles mitgemacht und so und hat so ein bisschen Extrawürste, hat wohl nicht die besten Interviews gegeben, aber ist halt ein krasser Athlet. Aber in der NFL sind alles Athleten.
Das ist, halt
ist Athletik. Also Thibodeau könnte der nächste Ngakoue werden. Der hat ein krasser Athlet ist. Der nächste Kinlaw, der hat ein krasser Athlet ist. Aber mit Technik kannst du halt, also mit Technik und Skill kannst du halt dominieren.
Er ist halt explosiv.
Ja.
Hat guten ersten Step, also kommt gut los an der Line of Scrimmage. Aber wie, das kannst du vielleicht besser beurteilen. Wie sind seine Handskills? Also,
ja, da ist Hutchinson halt eine Liga besser.
Ja, das ist halt nämlich auch mein Eindruck. Und das ist gegen Elite Offensive Tackle. Und selbst der schlechteste Offensive Tackle in der NFL ist immer noch ein sehr guter College Tackle. So,
ja, ne? Genau. Also.
Das ist schon etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Deswegen sind die Bosa-Brüder so gut.
Ja, und deswegen ist Joey Bosa der bessere von beiden.
Ja.
Weil er nochmal, Nick Bosa hat mehr Power, aber Joey Bosa hat die krasseste Technik, die krassesten Hand-Moves in der ganzen NFL auf Edge.
Ja. Und das ist etwas, wo bei unserem Erstplatzierten ich erst immer dachte, da ist er gar nicht so gut drin, Hutchinson. Hat man auch oft gelesen, muss man fairerweise sagen.
Ich habe auch erst gedacht, also vom Gefühl her habe ich auch immer gedacht, der wäre kein krasser Athlet.
Ja.
Aber doch.
Ja, aber ich meine, er ist ein College-Spieler für Michigan und er wird schon Athlet sein. So, ne? Aber im Vergleich zu anderen Spielern auf dem Niveau. Und der krassere Athlet ist wahrscheinlich wirklich Kaiwon Thibodeau. Oder Thibodeau. Aber Hutchinson hat die bessere Technik. Er hat doppelt so viel Sex gehabt. Ne?
Und er hat gute Interviews gegeben, ist der smartere Typ.
Was wichtig ist, weil hier reden wir von Top-10-Picks und die sind zwangsläufig Gesicht deiner Franchise.
Naja, die Cleveland Browns ist sowas auch egal.
Stimmt.
Aber Hutchinson wäre ein gutes Gesicht einer Franchise. So.
Ja.
Und aber er ist, ich würde jetzt das Ding, sonst wenn Edge Rusher halt auf 1 weggehen, dann ist das Myles Garrett, dann ist das Nick Bosa, dann ist das, sind das halt so wirklich, die kommen in die NFL und dominieren. Hutchinson ist nicht auf dem Level, wie Nick Bosa damals war. Also ich erwarte von dem jetzt nicht 12 Sacks in der ersten Saison. Wenn er 8 schafft, bin ich schon zufrieden.
Ja, und er ist halt First Overall, weil fehlt der Quarterback.
Ja, genau.
So. Wobei, da muss man sagen, Jacksonville würde jetzt auch kein Quarterback draften, logischerweise. Sie hätten ja die Option, Neal zu draften.
Stimmt. Aber dann nehme ich ja Hutchinson. Weil Hutchinson hat dann doch mehr Potenzial, glaube ich.
Also ich will damit nur sagen, ist vielleicht auch ein bisschen nicht underrated, weil er ist für fast alle der First Overall, aber underrated in dem Sinne, dass man ihn dann doch in so eine andere Liga packt als die Bosa-Brüder zum Beispiel. Vielleicht, vielleicht
ey, wenn das,
tun wir ihm doch Unrecht.
Wenn er so gut wird wie die Bosas, alles cool.
Okay, kommen wir zu den Linebackern, würde ich sagen.
Ja, fand ich auch unglaublich schwer.
Ja, ich habe so eine klare 1 und 2, die zwar untereinander tauschen könnten, aber beim dritten.
Oh ne, ich habe eine klare 1 und 2, ja. Und der 3 und 4 kann ich untereinander tauschen. Also ich kann ja meine 4 sagen. Chad Muma von Wyoming.
Okay.
Ich mag Wyoming Linebacker wie Logan Wilson. Auch der kriegt hier natürlich auch in der Draft-Folge eine Bühne für alle Football-Quark-Hörer. Wir feiern Logan Wilson. Ja. Der ist ziemlich groß, 6'3 für einen Middle-Linebacker. Fällt mir gut. Ja. Ich habe auf 3 halt Kwai Walker von Georgia. Der ist auch 6'4 groß. Da kann ich halt, bei Georgia kann ich halt nicht einschätzen, wie gut sind die Linebacker da.
Bei der D-Line davor?
Genau.
Und der Secondary dahinter?
Richtig, also das ist halt so, ja.
Schwierig, schwierig. Ja, ich habe auf 3 Damone Clark, LSU.
Mhm.
Tackle-Maschine. So, ja. Sideline to Sideline, 136 Tackle. In 2021. 2020 hat er nur 63, hat sich also deutlich verbessert. Ja, Size, Speed, Instinkt. Mhm. Ja, einfach ein guter, ich glaube, ein guter Linebacker. Aber mit etwas Abstand zu meinem zweiten Linebacker. Wieder Georgia.
Ja, habe ich auch.
Na'Kobe Dean.
Habe ich auch auf 2.
Und das
der ist Sideline zu Sideline.
Der ist, genau, der ist das halt nochmal doppelt so viel wie Clark. Also der ist wirklich Sideline zu Sideline. Der ist überall auf dem Feld. Kann aber auch gut covern, denke ich. Also hat auch 2 Interceptions gefangen, 5 Pass Deflections, auch 6 Sacks.
Ist für mich ein moderner Middle Linebacker in der NFL. Genau.
Das ist so einer, der hätte in der Ray Lewis Ära keinen Stich gesehen.
Genau, aber jetzt aber ist er jetzt, halt spannend.
Jetzt ist es perfekt. Ein schwererer Safety.
Ja.
So gefühlt. Na'Kobe Dean. Aber auch hier wieder vielleicht etwas overhyped bei Georgia.
Richtig, wissen wir nicht. Also
ist er eher ein klassischer Inside-Linebacker oder doch eher ein Outside-Linebacker?
Also für mich ist er halt der Inside-Off-Ball-Linebacker, der halt der die Titans covert und erst im Sekundären den Run stoppt.
Ja, okay. Ja, das würde ich auch so unterschreiben.
Ja, du musst halt auch hier, den kannst du halt, er ist der Off-Ball-Linebacker in der 3-4.
Ja.
So, das ist seine Position, meiner Meinung nach.
Ja, finde ich gut. Gehe ich mit.
Wer darf auf 1?
Devin Lloyd.
Von Utah.
Utah, ja.
Auch meine 1.
Bester All-Around-Linebacker.
Richtig, kann man einfach so unterschreiben.
Du musst dir nur seine Stats aus 2021 durchlesen. 111 Total Tackles. Mhm. So, ist nicht zu schade, den Run zu stoppen. 8 Sacks, kommt auch zum Quarterback. 4 Interceptions, kann also scheinbar auch covern. 6 Pass Deflections und 24 Tackle for Loss. Du siehst Highlight-Tapes, wo er Pass-Rusher ist. Ist unglaublich gut auf dem Blitz. Kann auch mal ein Tight End in Man-Coverage nehmen. Kann alles. Ist groß.
Überragend.
Athletisch. Gute Instinkte. Devin Lloyd.
Definitiv.
Also vielleicht Na'Kobe Dean könnte in seiner speziellen Funktion, vielleicht als dieser Off-Ball-Linebacker in einer 3-4, in dieser Nische einer der Besten werden.
Ja, aber
wenn ich einen Linebacker suche, den ich in meiner Defense universell einsetzen kann,
dann nehme ich
eher Lloyd.
Ja, also Lloyd ist auf jeden Fall der unspezifischere Spieler, aber er spielt halt alles auf hohem Niveau.
Genau.
So.
Okay, Cornerbacks.
Wen hast du auf 3?
Ich habe erst überlegt, entweder Andrew Booth Jr. von Clemson oder Trent McDuffie. Ich habe mich aber für Trent McDuffie entschieden. Der ist ein bisschen undersized.
Ja, genau. Das ist der Grund, warum ich Andrew Booth Jr. habe von Clemson auf 3.
Aber ich finde so, Santa Samuel zum Beispiel, ein sehr guter Cornerback aus dem letzten Draft, ist in die zweite Runde gefallen, weil zu klein. Ich finde das für einen Corner gar nicht so schlimm. Weil klein heißt auch, du bist ein bisschen quicker an deiner Hüfte, bist ein bisschen näher am Boden. Also das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein.
Du musst aber halt bei Trent McDuffie und Andrew Booth jetzt sagen, Trent McDuffie ist 5'11 und Andrew Booth ist 6'0.
Ja, ja.
Ne? Also sind 1,5 Zentimeter.
Ja, das ist halt, genau.
Also das ist halt auch nicht so wild. Und bei, du musst halt, also was ich mir gesagt habe, wie doll bewertest du in der modernen NFL den Slot-Cornerback? Für mich ist der Slot-Cornerback ein Starter.
Ja. So. In der modernen NFL auf jeden Fall, kommt auch noch auf die Division an. Also wenn jetzt ein AFC West Team einen Cornerback will, ja, dann ist ein Slot-Cornerback auf jeden Fall
wichtig.
Wichtig. Ne? Und Trent McDuffie hat letztes Jahr nur 16 Catches für 111 Yards zugelassen.
Ja,
ist krass. Bei 296 Passing-Snaps. Also ist schon gut. Und was ich wichtig finde, obwohl er klein ist und nicht schwer, tackelt er gern. Ist aggressiv im Tackling.
Ja, ist halt so ein kleiner Wadenbeißer.
Ja, aber das ist, viele Cornerbacks sind eher so, das ist nicht mein Job. So, oder dieser klassische Move, so als Safety machst du das auch oft, Kenny, selber. Du könntest noch reinballern, kannst aber auch noch so einen Schritt zurück machen, vorsichtig die Hand so auf den Rücken des Getackelten legen und sagen, ja, hab ihn, hier ist Clip. So, ne? So, und der Trent McDuffie hat scheinbar Bock auf Hitten.
Ja, ist gut.
Ist nicht die wichtigste, Abstand nicht die wichtigste Eigenschaft eines Cornerbacks. Aber finde ich hier besonders bemerkenswert, weil der muss ein bisschen schwerer muss er werden, weil sonst viel Spaß.
Ja gut, aber also wie gesagt, schwerer kriegt man in der NFL halt hin.
Ja. Okay, wen hast du auf 2?
Ahmad Gardner von Cincinnati.
Ja.
Und 6'2", der hat das Potenzial für mich, wirklich ein Number One Corner zu werden. Der hat mir auf dem College richtig gut gefallen, weil Cincinnati hat ihre Defense über ihren Cornerback aufgebaut, weil der gut ist.
Absoluter Shutdown-Cornerback, der hat in seiner ganzen Karriere über 3 Jahre am College keinen einzigen Touchdown zugelassen und in 2021 nur 131 Yards in 14 Spielen, aber keinen Touchdown zugelassen, das ist ja per Definition Shutdown, also was willst du denn mehr? Und Cincinnati ist immerhin in die Playoffs gekommen.
Ja, und war da eine riesen Überraschung.
Ja.
So. Also der hat echt eine krasse College-Karriere hingelegt.
Ich glaube, das ist der sicherste Pick auf Cornerback.
Ja, aber bei Cornerback muss ich auch immer sagen, auch der braucht wahrscheinlich ein Jahr.
Das stimmt, aber trotzdem würde ich sagen, ist der sicherste Pick.
Ja.
Aber ist ja scheinbar bei uns beiden nicht die Nummer 1. Wer ist die Nummer 1?
Derek Stingley Jr. von LSU. 6'1 groß, 195 Pounds. Ist, glaube ich, ein Athlet.
Ich glaube, ist einer der besten Athleten im ganzen Draft.
So. Was als Cornerback sich anbietet.
Ja, das und ist halt die wichtigste Eigenschaft.
Und halt sozusagen Man-Coverage steht über Zone-Coverage und damit hat Stingley, glaube ich, das höchste Potenzial.
Unglaublich hohes Upside. Was halt immer bedenklich ist, nur 10 Spiele in den letzten 2 Jahren. Hat halt einfach nicht viel gespielt, aber 2019 hat er dafür umso mehr rasiert.
Aber 2019 ist ja schon 2 Jahre her.
So ist es.
Und ja, das ist halt wirklich ein kritischer Punkt, wo du nicht weißt, okay, wie kann der die Belastung in der NFL standhalten?
Er ist halt, ja genau, aber er hat viele gute Eigenschaften, er ist sehr instinktiv, also wenn er auch seinen Receiver in Coverage, gerade Man-Coverage verliert, findet er ihn sehr schnell wieder.
Ja, weil das geht aber auch nur, weil er jetzt die Athletik sozusagen hat. Die Frage ist, verliert er, wenn er in der NFL einen Spieler verliert?
Es ist eine Mischung aus Instinkt und Athletik, ne? Aber ja, es ist natürlich auch viel Athletik, aber ich glaube, die hat er für die NFL.
Ja, genau, das ist halt aber der Punkt, weil der Instinkt bringt dir ja nichts, wenn du einfach nicht hinterherkommst.
Ja, aber da mache ich mir bei ihm ehrlich gesagt nicht so die Sorgen. Wenn, dann scheitert es vielleicht dann doch eher am Spielverständnis als an der Athletik. Derek Stingley, mehr Upside, Gardner vielleicht der sichere Pick. Ich glaube so.
Ja, das ist eigentlich ein ganz spannendes Ding. Das letzte Mal J.C. Horn und Patrick Surtain.
Mhm, stimmt.
War auch Surtain die sichere Variante und wäre, glaube ich, auch die bessere Variante dann gewesen.
Ja, aber gut, J.C. Horn verletzt, ne?
Ja, und hat bis dahin aber auch gut gespielt.
Also deswegen schwer zu bewerten, müssen wir noch ein Jahr abwarten. Okay, Safeties.
Safety habe ich eine klare 1.
Ich habe auch
eine klare 2.
Ja, ich auch inzwischen.
Ja. Meine 3 ist Jaquan Brisker von Penn State.
Mhm.
Als Senior, 6'1 groß, 200 Pfund.
Klassischer. Beim Safety ist jetzt natürlich auch da muss man halt noch mehr unterscheiden, weil ich finde Box-Safety, so ein Strong-Safety und so ein Free-Safety sind irgendwie schon wieder gefühlt, also es sind schon wieder 2 verschiedene Positionen irgendwo,
ja,
ne?
Ja.
Und Rickster ist für mich der beste reine Box-Safety.
Genau, also ich wollte gerade sagen, er ist wirklich ein Box-Safety. Genau.
Reiner Box-Safety, das kann aber gut. Und wenn ein Team das braucht, meiner Meinung nach nichts, was ich mir in der ersten Runde hole.
Genau, das ist halt immer das aber Ding. Wie bewertest du den Strong-Safety? Wie hoch bei sowas?
In der modernen NFL eigentlich schon wieder relativ hoch.
Nee, ich bin gerade in der modernen NFL bin ich
ein Linebacker.
Genau, also gerade in der modernen NFL verliert bei mir der Strong Safety und gewinnt bei mir der Free Safety.
Ja, naja, wobei die Grenze so ein bisschen verschwimmt zwischen athletischem Outside Linebacker und Strong Safety.
Ja, ja genau, so, aber dann habe ich genau, also ich hätte gern dann so ein All-Around-Hybriden,
ja.
Der halt dann sowieso alles kann. Aber so ein kleiner, der nur Strong Safety ist,
ja, das
ist so ein Landon Collins hätte bei mir keinen Markt.
Ja, okay. So. Oder er wäre halt Linebacker.
Genau, oder
er
wäre halt Linebacker.
Er ist halt jetzt Linebacker. So, Brixer könntest du gefühlt auch schon als Linebacker listen. Ein bisschen zu leicht noch.
Genau, ja, fehlt noch ein bisschen.
Okay, aber wer ist bei dir Nummer 2?
Daxton Hill von Michigan.
Der ist underrated. Ich hatte erst gar nicht so auf dem Schirm. Dann habe ich mir so, Daxton Hill. Und dann habe ich ein bisschen Tape angeguckt und mir gedacht, nice.
Genau.
Ja.
Also hat der Skill. Wenn du so Spieler siehst, die halt so, wo du merkst, ja, okay. Der kann schon, der läuft smoother als alle anderen.
Single High Safety, Cover 1, Cover 3, richtig schön. Das, was ich mir für die Seahawks und Ravens gewünscht habe, gut, die haben Quando Dix zurückgeholt und Marcus Williams gesigned.
Ne? Aber da ist nämlich der Punkt. Den Free schätze ich hier höher ein, weil das halt wichtig,
auf
weil
jeden
das halt
Fall.
Wichtiger ist.
Da bin ich voll bei dir. Du hast lieber einen krassen Free Safety als einen krassen Strong Safety.
Ja.
Weil einen krassen Strong Safety kannst du halt auch durch einen Linebacker ersetzen. Oder so. Findest du halt auch woanders. So, aber so ein Free Safety, der eine Cover 1, Cover 3, also das große, die weiten Zonen covern kann, das ist selten, weil das braucht unglaublich viel Spielverständnis, guten Instinkt und genau das kann Daxton Hill. Der bewegt sich da hinten in seiner Zone hervorragend, hat einen guten Straight Line Speed, also kommt auch schnell nach vorne, findet seine Receiver. Gefällt mir richtig gut.
Weißt du, wer mir besser gefällt?
Kyle Hamilton.
Richtig.
Weil er ist halt beides.
Er kann halt beides auf einem richtig hohen Niveau und besser. Und Kyle Hamilton ist mit Hutchinson für mich der beste Spieler des Drafts.
Ist für mich ein richtiges Einhorn auf Safety und ist für mich der beste Spieler im Draft und hat so dieses Label Megatalent. Sowas so, ja. Was in diesem Draft nicht viel vorkommt.
Letztes Jahr war es Kyle Pitts.
Ja, oder Penei Sewell wurde so als Offensive Tackle super Megatalent gehypt. Ne? Das gibt's in diesem Draft nicht so, aber Kyle Hamilton ist es für mich. Auf Safety, weil Kyle Hamilton ist der Prototyp vom modernen NFL-Verteidiger. Der kann alles. Den kannst du Strong Safety spielen lassen, Free Safety, den kannst du Cornerback spielen lassen, Linebacker und den kannst du sogar blitzen lassen als Edge.
Ja.
Ne, der kann, absolut. Ja, da kann ich boah nicht mehr zu sagen. Kyle Hamilton, für mich der beste Prospect im Draft.
Kann man so unterschreiben. Vor allem, wenn man es auf die Position rechnet, Kyle Hamilton wird eher in die Top 5 seiner Position kommen, als es Aiden Hutchinson auf Edge kommt.
In der ganzen NFL.
Ja. Genau, in der ganzen NFL.
Okay.
Hey, ich würde sagen, das war die Übersicht der Draft Prospects. Wenn euch diese Folge gefallen hat, unterstützt uns bei Patreon, liked uns auf Instagram oder bei Twitter. Wir sind natürlich auch bei Twitter. Und bewertet uns bei Spotify oder eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens und sagt es allen möglichen Menschen weiter. Es war mir wie immer ein Blumenpflücken. Das letzte Wort hat, wie immer, Tobias Dannenberg.
Freut euch auf den Mock-Draft. Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.